18.
Gegen 2:30 in derselben Nacht stand Murat auf der Autobahnbrücke, die die Kantstraße mit dem Messegelände verbindet. Er hatte die Hände auf das Geländer gestützt und schaute Richtung Süden. Rechts ragte der silberne Koloss des ICC wie ein Eisberg in den Nachthimmel. Links begrenzten die Brandmauern der Mietshäuser die Tangente. Der Strom der Autos erzeugte ein ständiges Auf- und Abschwellendes Rauschen. Murat hatte das Gefühl, an einem Strand zu sein. Jedes Mal, wenn ein Auto unter seinen Füßen verschwand, war es, als hielte das Meer für einen Augenblick den Atem an, bevor es die nächste Welle anspülte und der nächste Wagen unter der Brücke wegtauchte. Er dachte nach, über das Essen mit Schliem, die Razzia und alles, was in den vergangenen Tagen geschehen war. Und er überlegte, wo Kohn hier in der Gegend untergekrochen sein konnte. Vor ihm, einen knappen Kilometer weiter, war die S-Bahn-Station Westkreuz, wo sich der Ring und die Ost-West-Linien der S-Bahn kreuzten. Dort war Kohn laut Boschko ausgestiegen und zum Ausgang gegangen. Murat löste sich vom Geländer, überquerte die neue Kantstraße und lief zum Ibis-Hotel. An der Rezeption zeigte er seinen Ausweis und fragte nach Ralf Thiemann. Der Hotelangestellte, ein junger Typ, der etwas unsicher wirkte, fand weder einen Thiemann im Computer noch einen der anderen Namen, die Murat ihm nannte. Auch ein Foto von Kohn sagte ihm nichts. Und da der junge Mann die ganze letzte Woche Nachtschicht gehabt hatte, war die Sache schnell erledigt. Spätestens Mitte nächster Woche würden sie genug Leute haben, um sämtliche Hotels und Pensionen im Umkreis von 5 Kilometern zu überprüfen. Dass sie Kohns Unterkunft finden würden, stand außer Frage. Doch er wollte als Erster da sein. Er stieg in seinen Wagen und fuhr zurück zum Hotel. Kurz nachdem die Dämmerung eingesetzt hatte, wachte er auf. Er wälzte sich im Bett herum und streifte die Decke ab, zog sie aber gleich wieder hoch, weil er fror. Als Murat noch ein kleiner Junge war, hatten sie in einer zugigen Neuköllner Parterrewohnung gelebt. Im Winter war es eisig kalt, im Sommer heiß und stickig und es gab viel zu wenig Platz für eine Familie mit 3 Kindern. Erst Jahre später waren sie dann ein paar Straßen weiter in eine größere Wohnung gezogen, vom Parterre in den 2. Stock. Murat war mittlerweile 12 und hatte endlich sein eigenes Zimmer. Kaum größer als ein Kämmerchen, aber ein Bett und ein kleiner Tisch passten hinein. Und man konnte die Tür von innen abschließen. Wenn er an diese Zeit zurückdachte, kam ihm das alles fern vor wie das Leben in einer Spielzeugwohnung. Mit diesem Hotel wurde er allerdings auch nicht warm. Alles war so hypermodern durchgestylt. Stahl, nackte Betonwände, ein Flachbildschirm an der Wand und alles in Blau. Der Teppich, die Sessel, die Bettdecke und Fenster, die sich natürlich nicht öffnen ließen. Der Wecker fiebte. Es war 7:45. Murat stand auf und ging ins Bad. Er stellte sich unter die Dusche und ließ minutenlang heißes Wasser auf sich herabregnen. Nachdem er sich abgetrocknet und rasiert hatte, bemerkte er, dass auch sein Kulturbeutel ins Farbkonzept dieses Hotels passte. Blaue Nähte auf grauem Leder. Er griff nach dem Kokstütchen in der Seitentasche, fuhr mit der Spitze der Nagelschere hinein und nahm ein Näschen. Anschließend legte er den Kopf in den Nacken und kontrollierte, dass keine Rückstände zu sehen waren. Sobald die Wirkung einsetzte, hörte das Brennen in den Nasenlöchern auf. Kemals dämliches Nasenspray hatte überhaupt nichts bewirkt. Koksen war ihm doch die beste Medizin. Der Mann, der mit ihm in der 4. Etage auf den Fahrstuhl wartete, ein Dicker mit Anzug und Glatze, passte ebenfalls hervorragend ins Konzept dieses Hotels. Er war blau, wie ein Veilchen. Mit zittrigen Fingern riss er eine Rolle Vivil auf. 2 Bonbons fielen auf den Boden. Den Rest der Packung stopfte er sich in den Mund und kaute darauf herum wie ein Ochs auf einer Almwiese. Die Fahrt nach unten war ein einziges Aufstoßen und Stöhnen. Als sich die Türen öffneten, stieß er Murat beiseite und rannte in Richtung Toiletten. In der Lobby war es brechend voll und so laut wie auf dem Wochenmarkt am Maybachufer. Touristen und Geschäftsleute redeten, lachten oder riefen sich quer durch die Halle Grußworte in unterschiedlichsten Sprachen zu. Murat ging zur Bar, trank einen doppelten Espresso und ein Glas Wasser. Danach drängte er sich an den Menschen vorbei, lief die Feuertreppe hinunter in die Tiefgarage, setzte sich ins Auto und fuhr zum Frühstück mit Prietz. 1/2 Stunde später stand er mit einem Blumenstrauß vor der Gartentür eines leicht verwitterten, graubraunen Einfamilienhauses in Langwitz am südlichen Stadtrand von Berlin. Als er auf die Klingel drückte, war aufgeregtes Bellen zu vernehmen. Gleich darauf schoss ein schwarzer Hund quer durch den Vorgarten zum Nachbarzaun und begann zu graben. »Jule, hierher!« rief Prietz. Der Hund, eine Mischung aus Pudel und Dackel, scharrte wie besessen, als wollte er sich unter dem Zaun hindurchbuddeln. Prietz packte ihn am Halsband, woraufhin er mit dem Schwanz wedelte und den Gast mit seiner sandigen Schnauze anstupste. »Alles in Ordnung?« rief Prietz über den Gartenzaun. Erst jetzt sah Murat, dass eine Gardine im Fenster des Nachbarhauses bewegt wurde. »Die hätten längst die Polizei gerufen, wenn sie nicht wüssten, dass ich selbst Polizist bin.« Sie gingen ins Haus. Auf der Straße hörte Jule angeblich wie eine Eins. Das hatte seine Tochter, die gemeinsam mit seiner Frau verreist war, ganz prima hingekriegt. Nur im Garten war sie ihm nicht zu halten. »Was machen wir damit?« fragte Murat und hielt die Blumen hoch. »Hau sie ins Waschbecken.« Während Prietz in der Küche hantierte, sah sich Murat im Wohnzimmer um. In der Mitte gab es einen Esstisch, auf dem der Hausherr Kaffeegeschirr, ein Rollmopsglas, Salz- und Pfefferstreuer in Scheiben geschnittenen Käse, Eier sowie eingerollte und mit Zahnstochern fixierte Wurstscheiben verteilt hatte. An der Längsseite des Raumes stand eine Kommode, ein Glasschrank, der an Chippendale erinnerte und eine riesige Gründerzeit anrichte. Zwischen den Fenstern war ein zierlicher Schreibtisch aus Birkenholz platziert, der offenbar von Prietz' Frau benutzt wurde. Zumindest konnte sich Murat kaum vorstellen, dass sein ehemaliger Chef so ein kleines, vergoldetes Briefmesserchen benutzte. An der Stirnseite schließlich war eine Tür eingelassen, die man erst auf den zweiten Blick erkannte, da sie von innen tapeziert und mit zahllosen Fotorahmen behängt war. Murat drückte die Klinke nach unten und zog die Tür einen Spalt breit auf. Draußen war eine kleine Terrasse mit ein paar Stühlen und einem Stehaschenbecher, wie man ihn aus Behörden und öffentlichen Gebäuden kannte, solange das Rauchen dort noch erlaubt war. »Kann losgehen«, sagte Prietz und stellte die Kaffeekanne auf den Tisch. Nach dem Frühstück rauchte Prietz auf der Terrasse eine Giton. Dann spielten sie eine Runde Schach. Murat war so schlecht, dass Prietz ihn mit 12 und dann, nachdem sie gewechselt hatten, mit 9 Zügen matt setzte. »Hast wohl lange nicht gespielt?«, fragte Prietz ohne jeden Vorwurf. »Zuletzt mit dir. Wenn's bei dir ruhiger wird, spielen wir uns wieder warm.« Murat nickte. Prietz sah auf die Uhr. »Kommst du mit eine Runde spazieren?« Die Straße war wie ausgestorben. Als sie ein paar Schritte gegangen waren, ließ Prietz Jule von der Leine. Der Hund setzte sich an jeder Straßenecke hin und wartete geduldig, bis Prietz »Lauf«, sagte. Dann bellte er und flitzte 20 Meter vor, ehe er mit seinen kurzen, krummen Beinchen wieder ins Trippeln verfiel und nach den Pissmarken der anderen Hunde schnüffelte. Sie ließen die Einfamilienhäuser hinter sich und erreichten den Stadtrand. Prietz zündete sich eine Zigarette an. Auf den ehemaligen Rieselfeldern, die sich endlos weit hinzogen, war bedeutend mehr los. Hier tobten sich die Tölen von ganz Langwitz und Marienfelde aus, dazwischen Jogger, Rentner und Kinder, die ihre Drachen steigen lassen wollten und feststellen mussten, dass man die Dinger ohne Wind nur schwer in die Luft bekam. Das Gespräch drehte sich um Belanglosigkeiten, zum Beispiel um Horst Bohne. »Ich dachte, ich sehe nicht recht«, sagte Prietz. »Da steht der Bohne vorgestern im Einsatzanzug inmitten der Bereitschaftshünen und marschiert wie ein kleiner Napoleon auf und ab. Was hat er da verloren?« Und dann erzählt mir Rottnagel, dass der im Frühling gelegentlich den zweiten Einsatzleiter macht, wenn Hertha spielt. Und der ist doch nur so groß. Prietz hielt den Arm auf Schulterhöhe. So ein Zwerg ist das. Bohne hat mich damals auch schon mal über Bauchtänzerinnen ausgequetscht. Ob die privat gar kein Kopftuch tragen, ob die vielleicht Alkohol trinken und so. Prietz lachte. Lass uns mal setzen. Er wies auf eine der Bänke, die am Weg entlang der Felder aufgestellt waren. Sie setzten sich. Jule legte sich daneben und begann, an einem Grasbüschel zu kauen. »Bei euch ist also Ausnahmezustand. Möller treibt euch zur Höchstleistung.« »Kann man so sagen.« »Ja, so einen wie den gibt's nur einmal.« Murat zuckte mit den Schultern. »Ist schon faszinierend. Wo immer ihr vom BKA auftaucht, habt ihr das Sagen. Ihr fahrt schicke Autos, wohnt in Hotels der oberen Mittelklasse und für die Drecksarbeit könnt ihr jederzeit Leute anfordern, die das für euch erledigen. Über euch ist nur der Himmel.« Murat steckte sich einen Kaugummi in den Mund. Wenn das jetzt so weiterging, würde er einen dringenden Termin aus dem Hut zaubern. »Andererseits habt ihr auch diesen Druck. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man andere Sachen aus den Augen verliert.« Er machte eine Pause. Jule wirkte halb zerkautes Gras hervor und schnupperte an dem Malheur. »Weißt du, mir hat nicht gefallen, wie du mit Paul umgegangen bist.« »Ach«, dachte Murat. Prietz tätschelte Jules Kopf. »Wollte ich nur mal gesagt haben.« »Genau.« »Jetzt warte doch mal.« »Nein, ich habe nicht den Nerv für so ein Gespräch über Paul.« »Das meine ich. Du hörst nicht zu. Das verlernt man bei euch.« »Was ist das für ein Scheiß? Wem soll ich zuhören, Paul, wenn er krudes Zeug verzapft?« »Murat«, sagte Prietz und hob beschwichtigend die Hand. »Verdammt, was hatten die da oben zu suchen? Woher wussten die davon? Für mich interessieren die sich einen Scheißdreck. Hören die mir vielleicht zu? Die haben keinen Bock mehr, Zivilstreife zu fahren und finden es ungerecht oder geil, dass ich inzwischen beim BKA bin. Das ist alles. Paul ist dein Ziehbruder. Kalle, bei mir brennt's gerade. Ich kann diesen moralischen jetzt wirklich nicht gebrauchen.« »Du warst ihm gegenüber zu hart, Murat. Der Junge steht mit aufgerissenen Augen vor dir und stammelt, dass da jemand vom Dach gehopst ist. Der macht daraus ein Osterei, aber wenn man so dicht dran ist am Tod, ich meine, das muss ich dir doch nicht erklären. Paul träumt die nächsten 4 Wochen davon. Sag ihm doch einfach, dass zwischen euch alles in Ordnung ist.« Murat stieß Luft aus. »Mal sehen. Na, das klingt schon besser.« Prietz kratzte sich an der Schläfe. »Da ist noch etwas«, begann er etwas zögerlich. »Ihr wart doch vor ein paar Tagen in der Keitstraße bei der Mordkommission.« »Ja, bei diesem Schmidt.« »Du, das ist ein Guter.« »Ja, glaube ich dir.« »Der kannte den Vorrüter.« »Und? Er wollte mal mit dir...« »Ach, was soll's.« Prietz beugte sich vor. »Dietrich«, rief er und winkte Schmidt zu, der 10 Meter weiter auf der nächsten Bank saß. »Der will nur kurz was fragen, halb so wild.« Murat stand auf. Er nahm einen Stock, hielt ihn Jule vor die Nase, die daraufhin sofort unter der Bank hervorkam, und warf ihn aufs Feld. Der Hund schaute dem Stock nach und machte wieder Platz. »Ja, ja«, sagte Schmidt und lachte. »Die Köter sind manchmal genauso faul wie ihre Halter.« Er hielt ihm die Hand hin. Murat nahm sie schließlich. »Ich habe nicht entschieden, dass sie draußen sind«, sagte er. »Weiß ich. Ich wollte nur was fragen wegen Thomas Vorrüter. Ich kannte ihn. Ich kann zu den Vorgängen nichts sagen.« »Natürlich. Ich frage mich nur, wie man einen erwiesenermaßen labilen Kerl wie den in eine verdeckte Ermittlung stecken kann. Das verstehe ich nicht.« Murat zuckte mit den Achseln. »Ich habe ihn nicht reingeschickt. Kennen Sie seine Vorgeschichte? Was der alles am Laufen hatte? Amtsmissbrauch, Drogengeschichten, Korruptionsverdacht. Der war eigentlich fertig mit der Polizei. Der war praktisch schon im Knast. Und ausgerechnet so einen schickt Möller in den Sumpf zurück? Warum?« »Wahrscheinlich, weil Vorrüter authentisch war. Sonst kriegst du da keinen rein.« »Und dafür riskiert ihr seine Sicherheit?« Prietz schüttelte energisch den Kopf. »So etwas ist unverantwortlich«, murmelte er. »Wissen Sie, der Thomas war eigentlich ein ganz anständiger Kerl, nur unglaublich naiv. Bei dem ist eine Menge schiefgelaufen, aber trotzdem hatte er einen merkwürdigen Glauben an das Gute. Der brauchte eine besonnene und erfahrene Führungsperson.« »Die hatte er doch«, sagte Murat. »Ja, Möller hat Erfahrung, das stimmt. Aber was bringt das, wenn es ihm egal ist, was mit dem Mann passiert?« »Das war ihm nicht egal. Wie konnte er ihn dann als Ermittler einsetzen?« »Möller hatte Vorrüter aufgebaut, aber geführt wurde er von Daniel Richter. Doch das war nebensächlich. Es ging den Schmidt nichts an.« »Wenn Sie sauer sind, weil Sie raus sind aus der Ermittlung, dann beschweren Sie sich doch.« »Wo?« »Tja«, Murat dachte kurz nach. »Dürfte nicht so leicht sein.« »Genau. Aber darum geht es mir nicht. Ich will ja auch nicht Sie angehen oder so. Ich will nur verstehen, warum man ausgerechnet den Thomas da reinschicken musste. Der Möller ist ja nicht blöd. Diese Einsätze kosten Zeit und Geld und bei Vorrüter konnte man doch voraussehen, dass das früher oder später in die Hose geht.« »Ich vermute, die haben keinen anderen gefunden, den sie da hätten reinschicken können.« »Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe auch keine Lust mehr. Wir drehen uns im Kreis.« »Murat«, sagte Prietz, »Dietrich will dir doch nichts Böses.« »Das habe ich verstanden. Sie oder ihre Leute waren ja noch nicht mal bei seiner Freundin und haben ihr gesagt, dass er tot ist. Offiziell weiß sie das noch gar nicht.« »Ich muss Ihnen keine Rechenschaft über unsere Ermittlungen ablegen. Sie sind draußen, es tut mir leid, dass der Kerl tot ist. Meinetwegen hätten Sie uns gern unterstützen können. Ist halt anders gelaufen.« Wussten Sie überhaupt, dass er eine Freundin hatte? Nein, das ist auch nicht meine Baustelle. Er hatte einen Hang zu Nutten und Drogen. Und als das offensichtlich wurde, hat man sich bemüht, ihn da rauszuholen. Ja, Drogen und Nutten. Den Hang hatte er schon vorher. Und seine Freundin war früher auch eine Nutte. Aber jetzt nicht mehr, jetzt ist sie schwanger. 6. Monat, schätze ich. Ist doch schön für sie. Schmidt lachte gequält auf. Tja, ist schön für sie, sicher. Mit einer fahrigen Bewegung wischte er sich über die Stirn. Ich werde mich mal wieder auf den Weg machen, Kalle. Wir sehen uns. Murat sah ihm nach, blickte dann zu Prietz und sagte, ich muss auch langsam los. Die beiden gingen schweigend nebeneinander her. Als sie die ersten Häuser erreicht hatten, summte Murats Blackberry. Das Display zeigte eine ausländische Vorwahl. Hallo? Nach anfänglichem Knacken und Brummen hörte er eine Stimme. Hallo? Brüllte Murat. Stefan? Es war tatsächlich Kohn. Nur sehr leise, das Signal wurde von einem Rauschen überlagert. Stefan! Brüllte er. Hörst du mich? Murat, ruf mich nicht unter dieser Nummer zurück, hörte er ihn sagen. Verstanden? Ja. Ich musste weg, aber es läuft. Das Rauschen nahm wieder zu. Kohns Stimme verschwand. Stefan! Ich bin ständig unter Beobachtung, aber es läuft. Ich melde mich wieder. Murat, ruf nicht diese Nummer an. In Ordnung. Was ist im Foodstore passiert? Wer hat geschossen? Ich nicht. Wieder gab es Überlagerungen. Stefan, was ist mit dem Material? Murat lauschte angestrengt, hörte jedoch nichts mehr. Dann klickte es in der Leitung und die Verbindung war weg. Vermutlich hatte Stefan seine Frage nicht einmal mehr verstanden. Murat starrte auf das Display und rief die Nummer auf. Die Vorwahl begann mit 048. Das war Polen. Scheiße. Kann ich irgendwas tun? Prietz war hellwach. Nein, ich muss zum Auto. Als sie wieder vor seinem Haus angelangt waren, entschuldigte sich Prietz dafür, dass er dieses Treffen mit Schmidt arrangiert hatte. Ist gut, meinte Murat. Stefan ist drin. Hab ich mir schon gedacht. Wenn du mich brauchst, ich bin da. Danke. Murat stieg in den Wagen, schloss die Tür und raste mit 70 Sachen durch die 30er-Zone.